Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Es gibt wohl kaum eine Krankheit, vor der wir uns mehr fürchten als vor Krebs. Auch früher war das schon so.
1887. Beim deutschen Kronprinzen Friedrich III. Wird Kehlkopfkrebs diagnostiziert.
Geplant war, den ahnungslosen Kronprinzen unter dem Vorwand einer weiteren Untersuchung zum bereits vorbereiteten Operationstisch zu führen und ihn dort ohne Vorwarnung zu chloroformieren, um dann sofort die Operation ausführen zu können. Interessant ist, warum die Ärzte vorhatten, Friedrich quasi aus dem Hinterhalt zu narkotisieren. Hier ging es um die Angst.
Oh Gott, nein.
Ihr Ziel war es zu verhindern, dass sich der Kronprinz vor der Operation fürchtet.
Heute ist das unfassbar, aber am Ende des 19. Jahrhunderts war es tatsächlich nicht so außergewöhnlich, einem Patienten ohne jegliche Vorwarnung eine Narkose zu verpassen und ihn dann zu operieren. Irgendwann griffen dann zum Glück die Gerichte ein und verlangten, dass ein mündiger Bürger einer Operation vorher zustimmen muss. Erst dann war Schluss mit dieser Praxis. Ursache für dieses für uns heute schockierende Vorgehen war vor allem eins gewesen: die Angst vor der Angst. Wenn der Patient sich fürchtet, so die Logik, dann gefährde das den Erfolg der Operation. Auch sei dann mehr Narkosemittel nötig und damit erhöhe sich das Risiko. Heute wird niemand mehr hinterrücks mit einer Operation überrumpelt. Aber die Frage, was wir mit der Angst anfangen, die ist geblieben. Unser Umgang mit Angst und ganz besonders unser Umgang mit der Angst vor einer Krebskrankheit hat sich im Laufe der Zeit deutlich gewandelt. Wie genau? Das erforscht Bettina Hitzer. Sie ist Historikerin und arbeitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ihr Spezialgebiet? Die Geschichte von Gefühlen. Bettina Hitzer hat ihren Vortrag am 26. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung Angst machen, Co-Produzenten eines Gefühls. Der Titel ihres Vortrags? Angst essen auch Körper auf, die Krebskrankheit und die Macht der Angst.
Angst scheint heute ein allgegenwärtiges Gefühl zu sein. So stand es in der Ankündigung zu dieser Tagung. Doch was bedeutet diese Feststellung? Weiter stand es dort, Angst sei zu einer vorherrschenden Zeitstimmung geworden. Aber möglicherweise sind ja wir, die wir hier heute sitzen und Vorträge über Angst halten oder ihnen zuhören, ja selbst in diesem Augenblick Co-Produzenten der Angst und einer davon geprägten Zeitstimmung. Weil wir überhaupt über Angst öffentlich sprechen und schreiben und damit der von statistischen Tools wie etwa dem Google Engram Viewer erhobenen Aufmerksamkeitsökonomie ein paar Einträge mehr verschaffen. Co-Produzenten, weil wir überzeugt sind, dass Angst ein Phänomen ist, das von Soziologen, Historikern, Medienwissenschaftlern, Philosophen, Theologen, Journalisten analytisch durchdrungen oder verstanden werden kann. Und Co-Produzenten, weil wir annehmen, dass es hilfreich sein könnte, in Zeiten allgegenwärtiger Angst über Angst zu sprechen, sich mit diesem Gefühl wissenschaftlich und öffentlich auseinanderzusetzen. Diese Annahmen sind das Ergebnis historischer Entwicklungen. Die nimmt man das ganze 20. Jahrhundert in den Blick, keineswegs linear auf ein Heute zugelaufen sind, in dem über Angst mehr als je zuvor gesprochen würde. Eher ließen sich Zyklen der Angst ausmachen, doch möchte ich im Folgenden nicht dabei stehen bleiben, die Zyklen oder Konjunkturen der öffentlichen Thematisierung von Angst einfach nur zu identifizieren. Das hieße zu behaupten, dass das Gefühl der Angst selbst immer gleich geblieben sei. Dass immer, wenn im Verlauf des 20. Jahrhunderts das Wort Angst fiel, das Gleiche gemeint gewesen und gefühlt worden sei. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Bedeutung der Angst veränderte sich massiv im Verlauf des 20. Jahrhunderts, ebenso wie sich Vorstellungen darüber wandelten, wie Angst funktionierte, wozu sie dienen konnte und wie sie gefühlt oder ausgedrückt werden sollte. Damit einher ging ein Wandel in der Art und Weise, wie, von wem und zu welchem Zweck Angst erzeugt oder vermieden wurde. Die Geschichte der Krebserkrankung gibt Aufschluss über die veränderlichen inneren und äußeren Mechanismen dieser Angstbearbeitung. Und das nicht nur, weil die Krebskrankheit um die Wende zum 20. Jahrhundert immer mehr in den Fokus von Medizin und Gesellschaft rückte und seither als eine Dread Disease, als eine der am meisten gefürchteten Krankheiten gilt. Mehr als im Hinblick auf viele andere Krankheiten war die Konfrontation mit der Krankheit Krebs eine Auseinandersetzung darüber, wie der einzelne Mensch, ebenso wie die Gesellschaft, mit existenziellen Fragen nach der vorausschauenden Sorge um den Körper, nach Schmerz und Sterben umgehen sollte. In der Angstgeschichte der Krebskrankheit lässt sich deshalb erkennen, welche produktive und auch destruktive Rolle dem Gefühl der Angst für das Individuum und seine Beziehung zugeschrieben wurde und wie diese Annahmen mitbestimmten, wie über die Krebskrankheit geredet, sie behandelt oder ihr begegnet wurde. Es gibt eine kleine Episode aus der Krankengeschichte des sogenannten 99-Tage-Kaisers Friedrichs III., die ein erhellendes Schlaglicht auf die Angst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wirft. Seine Ärzte, das wissen Sie vielleicht, hatten im Sommer 1887 Kehlkopfkrebs diagnostiziert und empfahlen einstimmig eine Operation. Von dieser Diagnose wurde Friedrichs Frau Victoria in Kenntnis gesetzt. Sie stimmte der Operation anfänglich zu und akzeptierte das von den Ärzten vorgeschlagene Vorgehen, wie sie in einem Brief an ihre Mutter, die englische Königin Victoria, berichtete. Geplant war, den ahnungslosen Kronprinzen unter dem Vorwand einer weiteren Untersuchung zum bereits vorbereiteten Operationstisch zu führen und ihn dort ohne Vorwarnung zu chloroformieren, um dann sofort die Operation ausführen zu können. Dass es dazu nicht kam, war der Intervention Wilhelms I., seines Vaters und vermutlich auch Bismarcks geschuldet. Und damit nahm die Krankengeschichte Friedrichs den allseits bekannten Verlauf, der in einer bitteren, nationalistisch aufgeladenen Kontroverse über die richtige Behandlungsmethode mündete. Auf der einen Seite die deutschen Ärzte um Gustav von Bergmann, den berühmten Operateur der damaligen Zeit, auf der anderen Seite der schottische Arzt Morrill Mackenzie, der eben dagegen plädierte, sagte, es sei nicht Krebs und auch gegen eine Operation plädierte. Und im Nachhinein gab es dann diese beiden Rechtfertigungsschriften. Interessant ist hier jedoch, warum die Ärzte vorhatten, Friedrich quasi aus dem Hinterhalt zu narkotisieren. Denn hier ging es um die Angst. Ihr Ziel war es zu verhindern, dass sich der Kronprinz vor der Operation fürchtete. Dies diente einerseits der seelischen Schonung des kaiserlichen Patienten, einer Schonung, die im weiteren Verlauf zu einem komplizierten Redeballett des verschleiernden Sprechens über Krebs führte. Andererseits, und das stand zu diesem Zeitpunkt aus ärztlicher Sicht im Vordergrund, sollte Friedrich im Moment der Operation keine Angst fühlen. Denn in einer Vielzahl von Experimenten am lebenden Tier war gezeigt worden, dass Angst einen starken physiologischen Effekt auf den Körper hatte. Und diesen Effekt fürchteten die Ärzte, denn er führte nach ihrer Erfahrung dazu, dass die Dosis an Narkosemitteln gesteigert werden musste, wodurch sich das Operationsrisiko stark erhöhte. Und sie waren zudem überzeugt, dass Angst das Operationsergebnis als solches negativ beeinflussen könnte. Darum griffen die Operateure nicht nur bei Friedrich zum Mittel der Täuschung, sondern auch bei vielen weniger prominenten Patienten. Allerdings gegen den immer stärkeren Widerstand der Justiz, die in einer Reihe von Prozessen um die Jahrhundertwende urteilte, dass Patienten als autonome Bürger einer Operation vorher zustimmen mussten. Wenn es um den Körper ging, bereitete die Angst Ärzten und Neurologen also Sorge. Und diese Sorge wurde durch den Ersten Weltkrieg und die vielen Soldaten, die unter den Folgen eines Shellshock litten, größer. In der Neurologie und Psychoanalyse rückte Angst nun in den Mittelpunkt der Diskussion um Körperneurosen, die manchen als Angstkrankheiten per se erschienen, hervorgerufen durch nicht bewältigte Angstkonflikte, deren zunächst kurzzeitige physiologische Wirkung chronisch geworden sei und funktionelle körperliche Störungen hervorgerufen habe, die am Ende unumkehrbare materielle Spuren am Körper hinterlassen konnten. So argumentierte etwa der bekannte Kardiologe und Psychoanalytiker Felix Deutsch: Alle Angst aber, die nicht entladen werden kann, wirkt krankmachend. Jede Krankheit ist eine Angstkrankheit. Daher heißt gesund sein, angstfrei sein. Gerade weil der Angst ein derart starker körperlicher Effekt zugeschrieben wurde, erschien es Kuratoren von Gesundheitsausstellungen attraktiv, dieses Gefühl zu nutzen. Unter Umständen bis zu dem von Karikaturisten aufs Korn genommenen Ergebnis, dass sich Ausstellungsbesucher schockiert von den Exponaten übergeben mussten. Sie sehen hier eine Karikatur über die Hygieneausstellung von 1911, ebenso das Schreckenskabinett, das dazu führt, dass die Besucher rausrennen und sich übergeben. Damit sich aus dem durch Bilder von fortgeschrittenen Tumoren, die hier auch in der Hygieneausstellung benutzt worden sind, damit sich durch diese Bilder kein Schock ergab und damit keine Krebspsychose langfristig entwickelte, musste der initiale Angstaffekt durch das Gefühl der Hoffnung in eine langfristig veränderte Haltung der Körpersorge überführt werden. So wurden in den Ausstellungen des Dresdner Hygienemuseums in den 20er Jahren bevorzugt Vorher-Nachher-Bilder von Hautkrebspatienten gezeigt. Denn im ersten Bild konnte die Zerstörungsgewalt des Tumors besonders drastisch vor Augen geführt werden, während das zweite Bild eine fast narbenfrei verheilte Haut zeigte. Ein Ergebnis, das durch die um 1900 entdeckte Röntgen- und Radiumbehandlung möglich geworden war. Dass dieser eindrucksvolle therapeutische Effekt oft nur von kurzer Dauer war, wurde konsequent verschwiegen, um das durch die Hoffnung gestützte Mantra der Früherkennungskampagnen rechtzeitig erkannt, heilbar, nicht in Zweifel zu ziehen. Gegen Ende der 1920er Jahre wurde Angst nun zu einem positiv besetzten Gefühl. Das mag zunächst erstaunen. Tatsächlich wurde das vorübergehende Empfinden von Angst nun immer stärker als normal angesehen. Eine Entwicklung, die sich etwa auch in Erziehungsratgebern findet. Von der Angst deutlich unterschieden wurde jetzt jedoch die Feigheit als Unfähigkeit, sich der eigenen Angst zu stellen. Diese Unterscheidung wurde von der neuen deutschen Seelenheilkunde, einer nationalsozialistisch umgedeuteten Psychotherapieschule um Matthias Göring, einem Cousin Hermann Görings, fortgeschrieben. Die Medizinjournalistin Charlotte Köhn-Behrens präsentierte den Lesern der bürgerlichen Gartenlaube eine allgemein verständliche Version dieser neuen Dialektik von Angst und Mut. Die Angst als Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr ist eben das Signal. Hüte dich, mache dich bereit, damit du mit allen Kräften und Möglichkeiten dieser Bedrohung entrinnen kannst. So befiehlt es der natürliche Selbsterhaltungstrieb. Damit zeigt sich die Angst zunächst als eine rein natürliche Reaktion, die man nicht von vornherein als ängstlich in sich verdammen und unterdrücken sollte, ehe man sie kennt und zu handhaben weiß. Denn aus jeder Unehrlichkeit wachsen die schlimmsten seelischen Gefahren. Jeder gute Psychologe hat an sich und an anderen die Erfahrung gemacht, dass mit den willensmäßigen Verdrängungen gar nichts geholfen ist. Da diese verdrängten Gefühle und Ängste dem Menschen nachschleichen, um ihn hinterrücks umso schlimmer und gefährlicher zu überfallen. Der heldische Mensch denkt eben nie daran, seine natürlichen Gefühle einfach wegzuleugnen, weil er ohne jeden Minderwertigkeitskomplex ist. So entsteht die furchtlose Haltung des Mutigen, der die Gefahr genau kennt, sie richtig einschätzt und ihr demgemäß begegnet. Das Gegenbild zum hier beschriebenen heldischen Menschen, der seiner Angst begegnete und sie in Mut verwandelte, war der Kriegszitterer, der seine Angst feige unterdrückt hatte, sodass sich diese körperlich Ausdruck suchte. Neben den Gedanken der Erziehung durch Eltern und andere Autoritäten trat damit die Idee der Selbsterziehung als einer Frage des richtigen Willens und der angemessenen inneren Haltung. Diese Verschränkung von innen und außen wurde in den Vorstellungen über die Krankheit Krebs quasi verdoppelt. Denn Krebs blieb zwar wie zuvor eine Krankheit der Zellen und als solche im Inneren des Körpers lokalisiert, zugleich aber wurden diese Krebszellen durch die in Medizin und Politik verwandten Metaphern mit dem politischen oder rassischen äußeren Feind gleichgesetzt. Die Angst entwickelte sich damit zu einer Angst vor dem äußeren Feind im eigenen Innern, sodass das Innere zum Schauplatz eines Kampfes gegen den äußeren Feind wurde. Der Sieg durch die offene Auseinandersetzung demnach einem gereinigten Selbst zum Durchbruch verhalf. Ambivalent und im Unbestimmten gelassen blieb dagegen, was das Sterben an Krebs nach dieser Logik bedeuten sollte. Aber auch dieser nun doppelt angstbesetzten Frage sollte niemand aus dem Weg gehen können, indem er über das Nahen des Todes getäuscht würde. So führte der ebenfalls am Göring-Institut beschäftigte Arzt und Adlerschüler Fritz Künkel anlässlich einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arzt und Seelsorger in Berlin aus: Man versuche nicht, dem Menschen das Sterben leichter zu machen, als es ist. Aus dem Erleben des Krieges, wo alles viel selbstverständlicher zuging, kennen wir jene Einfachheit des Sterbens, wie wir auch etwa beim Bauern, wie bei allen Menschen, die noch im Ur-Wir drinstehen, diese sachliche Art zu sterben finden. Man unterlasse es, den Kranken zu beseelsorgern. Hier ist der Sterbende an der Reihe. Hier steht er im letzten großen Examen. Wird er die Prüfung bestehen? Man kann den Menschen auf dieses letzte Examen nur vorbereiten. Und man tue es in aller Aufrichtigkeit, ohne ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Angst, insbesondere die Angst vor dem Sterben, wurde damit zur existenziellen Mutprobe umgedeutet, vor der niemand bewahrt werden sollte und in der sich erst die richtige Haltung des neuen nationalsozialistischen Menschen dem Leben gegenüber erweisen konnte und musste. Ganz auf dieser Linie urteilte das Reichsgericht, das während der 1930er Jahre mehrfach festhielt, dass Krebskranke von ihrer Diagnose erfahren sollten, da psychisch gesunde Menschen mit diesem Wissen umgehen könnten und nur vorübergehend an einer Herabdrückung ihrer Stimmung, so heißt es in einem der Urteile, leiden würden. Angst wurde also seit den späten 1920er Jahren und vor allem im Nationalsozialismus zunehmend von einer eher physiologischen, biologischen Emotionen zu einem Gefühl der charakterlichen Bewährung in der Konfrontation mit Innen und Außen umgedeutet. Mut und Angst erschienen dementsprechend als logisch aufeinanderfolgende Gefühle, während Feigheit als eigentlicher Kontrahent der Angst erkannt wurde und sämtliche negative körperliche Effekte zugeschrieben bekam. Während der Nachkriegszeit trennten sich die Wege der Angst in den beiden deutschen Staaten. In der DDR verlor die Angst ihr positives öffentliches Gesicht. Optimismus wurde zur neuen offiziellen Staatsemotion. Angst und der mit ihr nun innig verbunden erscheinende Pessimismus galten als Gefühle, die der neuen sozialistischen Gegenwart ebenso wie dem handelnden Vertrauen auf eine gemeinsam zu gestaltende bessere Zukunft nicht angemessen waren. Dementsprechend verzichteten die von Mitarbeitern des Dresdner Hygienemuseums entworfenen Früherkennungskampagnen auf eine explizite Indienstnahme von Angst, wie sie in den 1920er und 1930er Jahren üblich gewesen war. Ein sprechendes Beispiel dafür ist etwa der erste von der DEFA 1956 produzierte Film zur Krebsaufklärung mit dem Titel »Rechtzeitig – Eine Mahnung des Lebens«. Der ungefähr 19 Minuten lange Tonfilm begann mit einer Sequenz, die geradezu als emotionales Gegenprogramm zu den Aufklärungsmaterialien der Zwischenkriegszeit, insbesondere zu einem Film von 1930, konstruiert worden zu sein scheint. So zeigten die ersten zwei Minuten des Films nicht die Schmerzen und Schrecken der Krebskrankheit, wie noch 1930, sondern inszenierten Glück und liebevolle Sorge um das Leben in Gestalt der Kinder. Dementsprechend beschwor der Sprecherkommentar mit den ersten Worten des Films: Glückliche Kinder, Ihnen gehört all unsere Liebe, all unsere Sorge. Ihre Gesundheit gilt es zu erhalten. Wohlgemerkt ein Film über Krebsfrüherkennung. In ruhiger Folge zeigte der Film, wie eine Krankenschwester einen kleinen Säugling kurz nach der Geburt wog und wickelte, wie etwa größere Babys sanft gepuckt und schließlich die großen Babys, dann die Schulkinder und schließlich Jungen an der Schwelle zur Pubertät geimpft, vermessen und gewogen wurden. Währenddessen zoomte die Kamera auf die niedlichen und vertrauensvollen Gesichter der Kinder, auf die Blicke und Gesten der Zuwendung von Seiten der Erwachsenen. Die Abschlusssequenz der Einleitung verwies schließlich auf die zivilisatorische Mission und selbst auferlegte Verantwortung des sozialistischen Staates, in dem nun auch Szenen aus einem unbestimmten Land in Afrika den Zuschauern präsentiert wurden, in denen ein weißhäutiger Arzt schwarzhäutige Menschen der Reihe nach impfte. Krebsfrüherkennung erschien in dieser filmischen Lesart als logische Fortsetzung einer von klein auf gewohnten und selbstverständlich gewordenen Praxis der Prophylaxe, und zwar in der spezifischen Form der Krankheitsverhinderung, für die das Impfen stand. Eine solche hatte nichts mehr mit Schmerz oder der ängstlichen Beobachtung des eigenen Körpers zu tun, da sie ja bereits im Vorfeld der Krankheit und möglicher Symptome zum Einsatz kam. Auch in der frühen Bundesrepublik verlor die ausdrückliche Evokation von Angst in gesundheitspolitischen Kampagnen an Legitimität. Im Hintergrund dieser Entwicklung stand eine Redramatisierung von Angst, in deren Verlauf dieses Gefühl immer stärker als irrational erschien und von der psychiatrischen Forschung in die Nähe von Panik und psychischer Störung gerückt wurde. Angst konnte verheerende körperliche und seelische Effekte haben, wie mehrere Urteile des Bundesgerichtshofes in den 1950er Jahren unter Verweis auf psychologische, medizinische und theologische Diskussionen feststellten. Und man bezog sich dabei direkt auf die Urteile der 30er Jahre und drehte deren Argumentation, es handle sich nur um eine Herabdrückung der Stimmung, komplett um und sagte, die Folgen sind psychisch so dramatisch, dass man den Leuten das nicht unbedingt mitteilen sollte. In der Regel eben nicht. Insofern wurde Angst eine öffentlich mit größter Vorsicht zu nutzende Emotion. Die Früherkennungskampagnen denunzierten nun eher moralisierend die Angst derjenigen, die sich nicht untersuchen ließen, während die Untersuchungswilligen als Inbegriff eines rationalen, verantwortlich handelnden Erwachsenen gezeichnet wurden. Früherkennung wurde damit umgedeutet von einer Technik zur Angstabwehr hin zu einer Technik zur rationalen und kontrollierten Herstellung von Sicherheit. Dass die Angst dabei im verschatteten Hintergrund des Bildes ihren Platz fand, zeigt der Blick auf öffentliche Darstellungen der neuen Strahlentechnologie. Während hier der Aspekt der Kontrolle über die neuen Bestrahlungsgeräte betont wurde, funktionierte deren Inszenierung als machtvolle Waffe im Kampf gegen Krebs nur, weil die gefürchtete Kehrseite der Vernichtung mitgedacht wurde. So schilderte 1951 ein Artikel in der Zeitschrift Das Ufer in dramatischen Worten, wie in den USA das erste Mal ein Gehirntumor durch eine Atomexplosion im Kopf zerstört worden sei. Illustriert wurde der Artikel durch ein aus heutiger Sicht beunruhigend wirkendes Bild. Es zeigte eine winzig kleine, auf einer Liege festgeschnallte und in einer Art gemauerten Versenkung isolierte Patientin. Dieses Bild sollte die ungeheure Kraft der therapeutischen Atomexplosion demonstrieren. Ein gefährliches Experiment zwar, das aber von der Patientin in ihrer ausweglosen Lage heroisch eingegangen worden war und letztlich zeigte das, wie der Artikel ausführte, Zitat, der Mensch begonnen hat, die furchtbaren Gewalten der Atomexplosion zu zähmen. Dass die hier formulierte Vision der gezähmten, kontrollierten Zerstörungskraft permanent destabilisiert zu werden drohte, zeigen die vielen ab den späten 1960er Jahren entstandenen Selbsterfahrungsberichte von Patienten, in denen das Wissen um die potenzielle Zerstörungskraft der Strahlung Angst und Hoffnung zugleich weckte. Im Laufe der 1960er Jahre wurden schließlich in der Bundesrepublik die verdrängten und unbewussten Gefühle zum wichtigen Thema in der psychologisch-medizinischen Fachdiskussion, ebenso wie in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen größerer Reichweite. Eine wichtige Rolle spielte hier neben der psychoanalytischen Psychotherapie die Gesprächspsychotherapie, die das Psychologen-Ehepaar Reinhard und Annemarie Tausch in der Bundesrepublik prominent vertrat. Wie eine solche Gesprächspsychotherapie aussehen konnte, führten die Tauschs ab 1978 viermal im Jahr im Psychotreff vor, der im Südwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt, aber auch von anderen Fernsehsendern übernommen wurde. Ein absolutes Novum bot sich hier den Zuschauern, die erstmals am Bildschirm einer Gruppenpsychotherapie unter Anleitung von zwei Psychologen zusehen und mitverfolgen konnten, wie im Gespräch aller Gruppenteilnehmer deren Gefühle und psychische Leiden besprochen wurden, um durch das Sprechen über diese Gefühle Zugang zum eigenen, echten und gesunden Selbst zu bekommen. Ging es hier zunächst um psychisch leidende Menschen, wandte sich Annemarie Tausch wenig später krebskranken Menschen zu. Bei dieser Arbeit agierte sie sowohl als Psychologin als auch als Patientin, da bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Ihre Erfahrungen mit dieser Form der Therapie publizierte sie 1981 unter dem Titel »Gespräche gegen die Angst«. Krebskranken die Wahrheit über ihre Krankheit zu sagen, stellte Tausch hier in Anlehnung an Elisabeth Kübler-Ross als Zustimmung zu einer Philosophie des Lebens dar, bei der es zwar auch um das Weiterleben ging, mehr noch aber darum, überhaupt erst leben zu lernen, intensiv, echt und selbstbestimmt. Warum sie ihrem Buch auch den Untertitel »Krankheit als ein Weg zum Leben« gab. Zugleich gerieten die Effekte verdrängter Gefühle auf therapeutische Entscheidungen und Beziehungen in den Blick. Angestoßen wurde dieser Perspektivwechsel durch eine amerikanische soziologische Studie, die weltweit Aufmerksamkeit erregte. Anselm Strauss und Barney Glasers Awareness of Dying von 1965, 1974 auf Deutsch mit dem Titel Interaktion mit Sterbenden publiziert. Strauss und Glaser hatten im Vorfeld ihrer Studie 3 Jahre lang die Arbeit in Kliniken der San Francisco Bay Area beobachtet und zugleich Interviews mit allen Beteiligten geführt. Auf der Grundlage dieser Daten stellten sie fest, dass es 4 verschiedene Bewusstheitskontexte mit je eigenen Verhaltensformen bei der Interaktion zwischen Sterbenden, ihren Familien und dem medizinischen Personal gab. Die geschlossene Bewusstheit, bei der der Patient von seinem Sterben nichts erfährt und auch nichts weiß. Die Situation des Argwohns, in der dem Patient zwar nichts mitgeteilt wird, er aber doch ahnt, dass er stirbt und dem Krankenhauspersonal sowie der Familie gegenüber misstrauisch wird. Den Kontext wechselseitiger Täuschung, in dem beide Seiten wissen, dass der Patient stirbt, dieses Wissen aber voreinander verbergen. Und schließlich die offene Bewusstheit, in der Patient, Familie und Krankenhauspersonal über den nahenden Tod miteinander sprechen. Glaser und Strauss arbeiteten heraus, wie durch diese unterschiedlichen Bewusstheitskontexte je verschiedene sehr weitreichende Handlungslogiken in Gang gesetzt wurden, die den Beteiligten als solche oft nicht bewusst waren. Mit diesem Ergebnis wollten sie dazu beitragen, dass der Umgang mit dem Sterben im Krankenhaus reflektierter und zugleich einfühlsamer und dem Patienten zugewandter gestaltet wurde. Auch wenn sie keinen der 4 Bewusstheitskontexte als unproblematisch darstellten, machten sie deutlich, dass die 3 ersten Kontexte, in denen mit dem sterbenden Menschen nicht über sein Sterben gesprochen wurde, insbesondere für die Krankenschwestern und Pfleger eine große psychische Belastung darstellten. Diese Belastung konnte sich als permanent gespannte Atmosphäre im Umgang mit dem Patienten niederschlagen. Außerdem wiesen sie nach, dass die Schwestern die Spannung für sich oft dadurch zu entschärfen suchten, dass sie dem Gespräch mit dem Patienten aus dem Weg gingen und sich entweder auf die Pflege seines Körpers beschränkten oder den Patienten gänzlich mieden. Auch der Arzt ersparte sich die schwierige Konfrontation mit den Gefühlen des Sterbenden, indem auch er ihm, dem Sterbenden, aus dem Weg ging, um den Tod innerlich abzuwehren. Aus diesen Gründen wurden nach den Beobachtungen beider Soziologen sterbende Patienten zunehmend allein gelassen. Damit wurde der Blick, der vorher der möglichen Gefühlswelt der Patienten gegolten hatte, erweitert. Nun galt die Aufmerksamkeit auch den uneingestandenen Gefühlen des medizinischen Personals und damit der zuvor von der fachinternen und öffentlichen Debatte übersehenen Beziehungs- und Machtlogik der Gefühle. In den Mittelpunkt rückte nun die Frage, welche Gefühle Ärzte bewogen, ihre Patienten vor Angst schützen zu wollen und welche Effekte diese Entscheidung gegen die Angst auf die Dynamik dieser Beziehung hatte. Dass die Todesangst der Ärzte dabei im Spiel war, dass dieses nicht reflektierte Gefühl vom Patienten erspürt und bei diesem eine sprachlose Angst auslösen könne, dass die Angst der Ärzte ihre therapeutischen Entscheidungen ebenso wie ihre Begegnungen mit sterbenden Patienten unkontrolliert beeinflusse. Diese Erkenntnisse der soziologischen, dann auch psychiatrischen und psychoanalytischen Forschung veränderten den Umgang mit Angst grundlegend. Zugleich, und darüber haben wir heute schon gesprochen und auch gehört, wurde Angst im alternativen Milieu der 1970er Jahre politisiert. Sie wurde verstanden als humanes und authentisches Gefühl, das von der Sensibilität des Subjekts für verborgene und schön gefärbte Gefahren zeugte. So führte es die Krebsbiografie des Zürcher Industriellensohns Fritz Zorn aus, die 1975 unter dem Titel Mars erschien, ein Kultbuch dann der 80er Jahre. So kam es aber auch in Hans Jonas' Rede von einer Heuristik der Furcht zum Ausdruck, die er im Prinzip Verantwortung formulierte und die eben auch für die Ökologiebewegung sehr wichtig war. Angst musste also aus therapeutischen und gesellschaftlichen Gründen zur Sprache kommen. Anders aber als im Modell der offenen Konfrontation und Leidenskrise, das während des Nationalsozialismus Geltung hatte, konnte dieser psychoanalytisch gewendeten Angst nicht allein und auch nicht durch handelnde Aktionen begegnet werden. Angst musste ins Medium der Sprache übersetzt und kommuniziert werden, bevor eine Überwindung dieses Gefühls überhaupt möglich wurde. Dabei blieb der Wunsch nach Überwindung immer ambivalent, war doch die Artikulation zugleich auch der Angst zugleich auch ein Akt der Selbstfindung und politischen Machtkritik. Daraus folgte, dass Angst niemals für immer bezwungen werden konnte, sondern ständig neu durch Gefühlsarbeit im therapeutischen Gespräch überwunden werden musste. Ein Gefühl, das so viel therapeutischen Aufwand erforderte, eignete sich wenig, um in gesundheitspolitischen Kampagnen eingesetzt zu werden. Dementsprechend wurde Früherkennung in der späten Bundesrepublik, also in den 80er, 90er Jahren, zu einer Technik umgedeutet, die den Konnex von Angst und Sicherheit verließ und in den Horizont des Glücks und Wohlbefindens überwechselte, was dann auch noch für die Nullerjahre gegolten hat. Sehr einprägsam illustriert dies eine Kampagne der Felix-Burda-Stiftung aus dem Jahr 2008-09, mit der Darmspiegelung als probates Mittel der Früherkennung propagiert wurde. Hier wurden zufrieden und dynamisch wirkende Prominente in Szene gesetzt. Im dazugehörigen TV-Spot tanzten sie zu James Browns Soul-Klassiker »I Feel Good«. Der auf den Plakaten abgedruckte Text machte die Ambivalenz dieser Botschaft deutlich. Dort ist zum Beispiel unter dem Bild der Fußballlegende Günter Netzer zu lesen: Fühlen Sie sich auch gut? Sie könnten trotzdem Darmkrebs haben, weil man ihn erst spürt, wenn es zu spät ist. Wird er aber früh entdeckt, ist er zu 100% heilbar. Gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge, wie ich. Danach fühlt man sich besser. Auch wenn es hier vordergründig nur um Wohlbefinden ging, lauerte die Angst im Hintergrund. Doch es gibt weitere Anzeichen, dass die Angst heute wieder eine andere Bedeutung bekommt, als sie sie um 1990 hatte. Seit den 1980er Jahren wurden beängstigende Bilder von Raucherbeinen und vertierten Lungen zunächst kaum mehr gezeigt. Stattdessen war man bemüht, dem Nichtrauchen ein positives Image zu verleihen. Seit einiger Zeit jedoch, das wissen Sie alle, finden Schockbilder und Botschaften der Angst, wie diese hier, ihren Weg zurück auf die Zigarettenschachteln. Ist das ein Indiz dafür, dass das Vertrauen in die Macht positiver Gefühle und Vorbilder abnimmt? Möglicherweise verändert sich gegenwärtig auch die von der Psychotherapie forcierte Einschätzung, dass Gespräche gegen die Angst helfen. Nicht nur werden immer öfter Psychopharmaka gegen Angst verschrieben, auch den Ärzten, die Krebsdiagnosen mitteilen müssen, wird inzwischen eine andere oder zumindest zusätzliche emotionale Strategie im Umgang mit der Angst ihrer Patienten empfohlen. In Leitfäden für Ärzte oder Rollenspielen mit Schauspielern für Medizinstudenten wurde vor einigen Jahren begonnen, das Breaking Bad, die Diagnosemitteilung, als ein Problem der Kommunikationstechnik zu lehren. Die Gefühle der Patienten stehen zwar im Vordergrund dieser Techniken, aber diese Techniken versprechen, dass die Gefühle mittels erlernter Strategien von Seiten des Arztes gesteuert werden könnten. Eine sehr verbreitete Technik nennt sich SPIKES, ein Akronym, das auf die für die Gesprächsführung notwendigen Faktoren verweist. Erstens das S, die Vorbereitung eines geeigneten Settings für das Gespräch. Zweitens der Versuch, die Selbst- und Krankheitswahrnehmung des Patienten zu erfragen, also Perception. Drittens die vom Patienten formulierte Bereitschaft, ob und wie viel er wissen möchte. Also das heißt, im Gespräch eine Invitation vom Patienten zu erlangen, wie viel man mitteilen solle. Viertens die Vermittlung des medizinischen Wissens von Seiten des Arztes, Knowledge. Fünftens eine deutlich gezeigte empathische Haltung des Arztes und sechstens die gemeinsame Formulierung einer therapeutischen Strategie für die Zukunft. Die Empathie des Arztes fungiert hier als das zentrale Gefühl. Sie soll dem Arzt dazu bringen, Gefühle, Gedanken und den inneren Zustand des Patienten zu erkennen, Verständnis zu signalisieren, eine Verbindung herzustellen. Empathie wird hier als eine Emotion der Gegenwart und Präsenz verstanden, die an die Stelle eines Zukunftsszenarios der Angst oder Hoffnung das momentane Befinden des Patienten in den Mittelpunkt rückt. Eine solche Strategie kann zwei gegenläufige Effekte haben. Einerseits können unter dem ökonomischen und zeitlichen Druck des Klinikalltags Ärzte dazu verleitet werden, den technischen Aspekt des Gesprächs in den Vordergrund zu stellen. Wahr eigener Emotionen, die Ängste der Patienten zu übergehen und die rechtlich geforderte Patienteninformation zu absolvieren. Auf eine solche Entwicklung weisen sowohl Medizinethiker als auch manche Patientenberichte hin. Doch auch wenn Ärzte andererseits die Aufforderung zur Empathie ernst nehmen, die in der Kommunikationstechnik steckt, kann es das Ergebnis sein, dass die Angst nur empathisch bestätigt, nicht aber über sie und ihre existenzielle Bedeutung geredet wird. Die Angst, die seit den 1970er Jahren als authentisches, für das Selbst unverzichtbares Gefühl gilt, bliebe somit, provokativ gesagt, in einer Art Echokammer der Arzt-Patienten-Kommunikation gefangen. Es würde über sie gesprochen, ohne dass sie im Gespräch gemeinsam erklärt, erforscht und therapeutisch bearbeitet würde. Und so stellt sich mir zum Abschluss die Frage, ist es vielleicht genau diese Form des Umgangs mit der Angst, die zum Teil jedenfalls unsere gegenwärtige Zeitstimmung der Angst mitproduziert? Danke.
Das war die Historikerin Bettina Hitzer über die Geschichte unserer Angst vor Krebs. Sie hat ihren Vortrag am 26. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung Angst machen. Co-Produzenten eines Gefühls.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.